Sie kennen ja den Spruch, wenn die Brautleute in die Kirche gehen, dann spenden sie sich das Sakrament der Ehe. Das ist halb richtig. Sie sprechen sich gegenseitig den Willen zu, dass sie die Ehe begründen wollen. Und dann entsteht auf dieser Basis der Ehewille. Und damit haben Sie schon ein weiteres Element des heutigen kanonischen Eherechts, nämlich der Ehewille ist die Basis für das Entstehen einer Ehe. Allerdings hat die Kirche aus dem römischen Recht das Scheidungsrecht nicht übernommen. Dagegen hat sich die Kirche heftig gewehrt, denn nach römischem Recht war es möglich, sich scheiden zu lassen, und zwar so häufig, dass Kaiser Augustus schon dagegen einschreiten wollte, gegen diese übliche Scheidungspraxis. Also die Kirche hat ein Element aus dem römischen Recht übernommen, wann die Ehe entsteht, aber nicht die Scheidungsmöglichkeit in diesem Sinn. Die Kirche kam dann auch in den germanischen Rechtsbereich. Und bei den Germanen, die haben nicht so viel theoretisch und rechtlich gedacht wie die Römer, sondern die waren handfester. Die haben gesagt, wenn zwei miteinander ins Bett gehen, wird angenommen, dass die Ehe vollzogen ist und damit entsteht die Ehe. Das hatte große Probleme. Denn wer kann ins Schlafzimmer schauen? Manche sind aus dem Schlafzimmer gekommen und haben gesagt, ist nichts passiert. Also ist auch keine Ehe entstanden und sind wieder auseinandergegangen. Und das waren die sogenannten clandestinen Ehen. Ein großes Problem für die Kirche. Und das währte bis zum Konzil von Trient. Und dann haben die Konzilsväter überlegt und gesagt, ja, wir müssen jetzt irgendetwas festlegen, wann eine Ehe entsteht. Und so haben sie in Form eines Ehehindernisses, weil sie gesagt haben, ein Sakrament ist dann vorhanden, wenn es von Jesus eingesetzt ist. Aber Jesus hat ja nirgends vorgeschrieben, wie die Ehe entsteht. Also können wir keine Form für die Eheschließung finden, sondern wir können aber ein Hindernis aufstellen. Und so haben die Konzilsväter in Trient gesagt, unfähig zu einer Ehe sind diejenigen, die nicht vor dem zuständigen Pfarrer und zwei Zeugen die Ehe abschließen. Und damit haben die findigen Konzilsväter für die Westkirche eine verbindliche Form für die Eheschließung festgelegt. Und damit haben sie schon wieder ein wesentliches Element des kanonischen Eherechtes. Ich wollte Ihnen das nur mal so kurz erläutern, damit Sie sehen, das kanonische Eherecht ist gewachsen. Nicht am grünen Tisch erfunden, sondern im Lauf der Zeit entstanden aus den verschiedenen Kulturen heraus. Und so war das Eherecht auch vom staatlichen Recht, vom römischen Recht besonders beeinflusst. In den Ostkirchen war das ein bisschen anders. Und das drückt sich bis heute noch aus, dass in den Ostkirchen, sowohl in den Unierten wie auch in den orthodoxen Kirchen, eine Ehe nicht zustande kommt allein durch die Willenseinigung der beiden Partner, sondern durch den Segen des Priesters. Nur wenn eine Ehe gesegnet ist, dann ist sie gültig. Und damit kommt für die Ostkirchenleute überhaupt nicht in Frage, dass zwei ohne den Segen eines Priesters eine gültige Ehe schließen könnten. Das ist konstitutiv. Und so sehen Sie, dass es innerhalb der Kirche verschiedene Traditionen gibt. Das kanonische Eherecht ist aber dann, als das Christentum so die tragende Religion des Heiligen Römischen Reiches geworden ist, eigentlich das Eherecht schlechthin. Das germanische Recht wurde zurückgedrängt, vor allem das sogenannte Vormundschaftsrecht, etwas ganz Wichtiges für die Frauen, denn die Frau war unter der Vormundschaft des Vaters und des Bruders, des ältesten Bruders. Und nur die Entscheidung dieser Leute war notwendig, dass sie heiraten konnten. Und erst die Kirche, die dieses Konsensprinzip gebracht hat, konnte allmählich dieses Unterdrückungsrecht für die Frau, so könnte man es heute sagen, zurückdrängen. Und hier hat die Kirche mit der Rezeption des römischen Rechts auch etwas getan für die Gleichberechtigung der Frau. Denn die Kirche hat gesagt, die Frau muss zustimmen. Und wenn eine Frau nicht will, dann ist die Ehe ungültig. Und so finden Sie im heutigen kanonischen Eherecht noch etwas ganz Eigenartiges, nämlich das Hindernis der Entführung. Wenn nämlich eine Frau entführt wird zum Zweck der Eheschließung, kann keine gültige Ehe zustande kommen, bis die Frau in Freiheit ist. Von einer Entführung des Mannes ist keine Rede, weil das offensichtlich nicht vorgekommen ist. Nun, weil aber die Kirche ein Global Player ist und es mit den verschiedensten Auffassungen zu tun hat, musste die Kirche ja erst einmal erklären, was ist denn eine Ehe? Genauso wie man im modernen deutschen Eherecht früher auch gewusst hat, was eine Ehe ist, aber weil das eben nicht mehr alle wussten, musste man das ins Ehegesetz hineinschreiben. Und die Kirche muss das tun, weil es die verschiedensten Kulturen gibt. Was ist denn eine Ehe? Und so finden Sie am ersten Kanon, Kanon ist so ähnlich wie Paragraphen im weltlichen Recht, im Kanon 1055, eine Beschreibung, eine Definition der Ehe. Und da heißt es, die Ehe ist eine Gemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau mit dem Zweck des Wohles der Ehegatten und der Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft. Das ist eine Kurzbeschreibung, so wie die Kirche die Ehe versteht. Das muss man natürlich jetzt ein bisschen explizieren. Zunächst einmal wird gesagt, die Ehe ist eine Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Einem Mann und einer Frau. Und damit lehnt die Kirche homosexuelle Ehen ab, aber auch Ehen der Vielweiberei, der Polygynie oder der Polyandrie. Es gibt ja auch Kulturen, wo eine Frau mehrere Männer hat. Und die Kirche sagt, das ist die Form zwischen einem Mann und einer Frau. Und die eheliche Gemeinschaft unterscheidet sich von anderen Gemeinschaften, zum Beispiel mein Lehrer Mörsdorf hat immer gesagt, ich habe eine Haushälterin daheim, aber wir haben keine Ehe. Wir verstehen uns sehr gut, aber wir haben keine Ehe. Denn die Ehe ist eben ausgerichtet auf das Wohl der Ehegatten und auf Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft. Und das ist, hat mein Lehrer gesagt, bei uns nicht der Fall. Gut, und nun war die Frage immer, wozu ist denn die Ehe da? Das ist ein langes theologisches Kapitel, das ich abkürzen möchte, denn früher gab es in der Kirche Tendenzen, sexualfeindliche Tendenzen, die die Kirche aber abgelehnt hat, und die gingen so weit, dass man gesagt hat, die Ehe, das ist etwas Minderes und dergleichen mehr. Der Apostel Paulus hat gesagt, es ist besser zu heiraten als zu brennen, also heiratet, dann das ist das Ziel der Ehe. Und das ging bis in unser letztes Jahrhundert herein, wo immer betont wurde im kanonischen Recht, die Ehe hat die Finalität, das Ziel der Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft. Und es gibt dann andere Nebenzwecke, eben auch das Wohl der Ehegatten. Und hier hat das Zweite Vatikanische Konzil eine Wende gebracht und hat neben diesem einen Ziel der Zeugung und der Erziehung von Nachkommenschaft das Wohl der Ehegatten gestellt. Das war eine radikale Kehrtwende. Denn noch 1940 hat die Glaubenskongregation oder das Heilige Offizium, wie es damals hieß, das abgelehnt, dass dieser Zweck neben dem anderen Zweck steht. Und das Zweite Vatikanum hat zuerst das Wohl der Ehegatten und dann Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft. Nun, was Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft ist, das weiß ein jeder, das muss man nicht näher erklären, aber es ist das Wohl der Ehegatten. Das ist äußerst schwierig. Hier ist die Doktrin gefragt, also die Kirchenrechtswissenschaft, zu erklären, was ist jetzt das Wohl der Ehegatten. Ich will das Ihnen jetzt auch nicht lange explizieren, aber zumindest wird man dazu rechnen müssen, die Anerkennung der Gleichberechtigung von Mann und Frau in den Lebensbereichen bis hinein auch in die Geschlechtsgemeinschaft. Ich habe jetzt eben auch einen Fall auf dem Schreibtisch, wo auch der Ausschluss des Gattenwohls behauptet wird. Und da sind die Gelehrten nicht ganz einig, was das im Einzelnen bedeutet. Also die Wissenschaft hat auch in der Kirche noch einiges zu tun. Das sind die wesentlichen Ziele. Und dann sagt der nächste Kanon, 1056, die Kennzeichen, Wesenseigenschaften der Ehe sind die Einheit und die Unauflöslichkeit. Einheit bedeutet, dass es nur eine Gemeinschaft gibt zwischen einem Mann und einer Frau, nicht mehr. Das ist klar. Nicht immer. Ich habe schon erlebt, dass Leute zur Hochzeit gegangen sind und vorher noch einen Strauß für die Freundin geschickt haben. Das gibt es alles. Nun, die Unauflöslichkeit. Und hier stand eben, wie gesagt, die Kirche von Anfang an vor diesem Dilemma, was heißt die Unauflöslichkeit? Und so ist in der Theologie dann die Auffassung gewachsen, jede Ehe ist zunächst einmal unauflöslich. Das heißt, sie ist auf Dauer geschlossen. Aber die Frage war, wann ist sie denn absolut unauflöslich? Und das ist heute das Problem bei vielen Katholiken. Und hier hat man gesagt, in der Theologie, das ist also in der Theologie gewachsen, eine Ehe ist nur dann unauflöslich, wenn sie ein Sakrament ist. Das heißt, eine Ehe zwischen zwei Getauften, die ist absolut unauflöslich. Eine Ehe zwischen Ungetauften ist nicht absolut unauflöslich, ist ja kein Sakrament. Und selbst wenn ein Katholik einen Ungetauften heiratet, ist das kein Sakrament. Ist eine gültige Ehe von der Kirche anerkannt als gültig, aber kein Sakrament. Also könnte sie aufgelöst werden. Dann war die Frage, jetzt kamen die beiden Rechtsauffassungen ins Spiel. Ich habe ja gesagt, die römische Auffassung war, durch den Ehewillen und die Erklärung kommt die Ehe zustande. Die germanische Auffassung war andere. Und so gab es zwei Rechtsschulen, die eine in Paris, so berühmte Rechtsschule, und die andere in Bologna. Und beide vertraten verschiedene Auffassungen. Und da kam ein Kanonist auf dem päpstlichen Thron, Alexander III., auf die rettende Idee und hat gesagt, eine Ehe zwischen zwei Getauften, die ihren Ehewillen erklärt haben, ist eine gültige Ehe und ein Sakrament. Aber solange sie noch nicht vollzogen ist, ist sie noch nicht absolut unauflöslich. Sie sehen also, was absolut unauflöslich ist, ist von der Kirche selber eingeschränkt worden. Man könnte jetzt ganz grob sagen, auch die Kirche hat sich nicht absolut an das Wort Jesu gehalten. Denn Jesus kannte keine sakramentale Ehe, er wusste nichts von einer nicht vollzogenen Ehe, sondern er hat halt die jüdische Ehe, und das waren alle laute Ungetaufte. Und hier hat also die Kirche schon die absolute Unauflöslichkeit wesentlich eingeschränkt. Sie sind ja schon vertröstet worden für nächstes Jahr. Deswegen will ich jetzt die Spannung aufrechterhalten und sage dann nicht, welche Möglichkeiten es gibt, aber es ist schon angedeutet. Das ist die Auffassung der Kirche von der Ehe. Nur ein kurzer Blick auf das staatliche Eherecht, das interessiert die Kirche relativ wenig. Die Kirche sagt, ich bin zuständig für alle Katholiken. Diese unterliegen meinem Recht. Wer nicht getauft ist, ist nicht dem kanonischen Recht unterworfen. Und auch nicht katholische Christen nicht. Außer es geht um Dinge, die dem natürlichen Recht unterliegen. Zum Beispiel interpretiert die Kirche als Naturrecht, dass Geschwister nicht heiraten dürfen. Das sei gegen die menschliche Natur, so wie die Kirche sie sieht. Und von daher sagt die Kirche, was die anderen machen, das entspricht ihrer Rechtsordnung. Wenn jemand nicht getauft ist, dann ist halt die staatliche Rechtsordnung für ihn zuständig. Wenn jemand evangelischer Christ ist, ist die evangelische Kirche zuständig. Oder wenn einer orthodox ist, ist die orthodoxe Kirche zuständig mit ihrer Ordnung. Wir beziehen uns nur auf die Katholiken. Allerdings, wer einmal katholisch getauft ist oder in die katholische Kirche eingegliedert worden ist durch Konversion, der bleibt für immer katholisch. Selbst wenn er aus der Kirche austritt oder was auch immer, er bleibt immer katholisch. Und aufgrund des Sakramentscharakters beansprucht eben die Kirche die Regelung für das Ehesakrament. Was damit zusammenhängt, überlässt sie dem Staat und sagt, was die bürgerlichen Konsequenzen sind, das soll der Staat regeln. Kindererziehung, Güterrecht, Erbrecht und so weiter. Und auch das Adoptionsrecht, das überlassen wir dem Staat. Nur was das Sakrament betrifft. Damit haben Sie schon einen Blick dafür eingeschränkt, auch das kanonische Recht gilt. Also nur für die Katholiken. Außer ein Nicht-Katholischer kann mit betroffen sein, wenn er einen Katholiken heiraten will. Weil eben der Katholik dem unterliegt. Nun, damit eine solche Ehe zustande kommen kann, nach kirchlichem Verständnis, sind drei Dinge notwendig. Die kann man sich leicht merken. Das erste ist, es muss die Ehefähigkeit gegeben sein. Das heißt, es darf kein rechtliches Hindernis bestehen, die der Eheschließung entgegensteht. Da gibt es, das ist auch wieder leicht zu merken, 12 Ehehindernisse. Ich will sie nicht alle erläutern, denn sonst sind wir morgen früh noch da. Die zweite Basis ist der Ehekonsens. Ich habe ja schon betont, vom römischen Recht her ist das wichtig, der Ehekonsens. Und die dritte Basis ist die Eheschließungsform, die eingehalten werden muss. Weil ja die Kirche keine klandestinen Ehen mehr will, dass jemand unter der deutschen Eiche heiratet und sagt, ich bin verheiratet und hinterher ist er nicht mehr verheiratet. Es muss eine bestimmte Form eingehalten werden. Gehen wir zur Ehefähigkeit. Also es sind 12 Hindernisse, die teilweise recht einsichtig sind, zum Beispiel das fehlende Alter. Wenn jemand nicht das hinreichende Alter hat, kann er nicht heiraten. Auch wenn Kinder Hochzeit spielen, ist das keine gültige Ehe. Wenn jemand geisteskrank ist, nicht geschäftsfähig ist, also keinen Ehewillen abgeben kann, dann liegt ein solches Hindernis vor. Oder das Hindernis der Blutsverwandtschaft, was ja bei uns im Staat auch ein Ehehindernis ist. Also, und zwar besteht das Hindernis in der geraden Linie, also der Großvater darf seine Enkelin nicht heiraten, das ist die gerade Linie, und bis in den vierten Grad der Seitenlinie. Das geht also bis Cousin und Cousine. Von bitte? Zunächst nicht, nur mit Befreiung. Es könnte befreit werden. Ich komme noch dazu von der Befreiung. Also Cousin und Cousine. Oder ein Hindernis, das die Kirche statuieren sagt, wenn jemand gültig verheiratet ist, kann er nicht wieder heiraten. Oder wenn jemand die ewige Profess in einem Ordensverband abgelegt hat, kann er nicht gültig heiraten. Oder ein Priester oder ein Diakon, der zölibatär geweiht worden ist, kann nicht mehr heiraten. Das ist ein Hindernis, das die Kirche aufgestellt hat. Die müssen zuerst verheiratet sein. Wenn die Frau aber stirbt, dürfen sie zunächst nicht mehr heiraten. Dann habe ich schon genannt, die Adoption. Hier richtet sich die Kirche nach dem staatlichen Recht. Wenn ein Adoptionsverhältnis besteht, können die nicht heiraten. Also ein Mann kann nicht, wenn er die Tochter seiner Lebensgefährtin, was auch immer, adoptiert hat, kann er die nicht heiraten, solange das Adoptionsverhältnis besteht. Und weil die Kirche eben auch eine Geschlechtsgemeinschaft ist, ist notwendig, dass keine Impotenz vorliegt, auf Dauer. Also die Kirche ist in dieser Hinsicht gar nicht sexualfeindlich, sondern das muss vorhanden sein. Dann ist das Hindernis der Schwägerschaft oder ich habe das Kuriose schon genannt, das Hindernis der Entführung, das gibt es also auch immer noch. Und auch das Hindernis der öffentlichen Ehrbarkeit. Das klingt etwas komisch, aber es ist so, zum Beispiel, eine Frau bringt eine Tochter mit in die Ehe hinein und dann kann, wenn die Frau stirbt, der Mann, auch wenn keine Adoption vorliegt, die Tochter nicht heiraten, weil ein Nahverhältnis entsteht. Also soweit, das sind diese Hindernisse. Von manchen kann befreit werden. Cousin und Cousine haben wir schon genannt. Von manchen befreit die Kirche nicht. Zum Beispiel Blutsverwandtschaft zwischen Vater, Tochter und so weiter. Hier befreit die Kirche nicht. Und auch nicht von einem Ehehindernis, das ich noch nicht genannt habe, bei Gattenmord. Wenn also jemand den anderen umbringt, um die Eheschließung zu erreichen, dann besteht ein Hindernis und da wird gewöhnlich nicht befreit. Die Kirche will das den Mord nicht unterstützen. Soweit zu diesen Ehehindernissen. Und wenn ein solches Hindernis vorliegt, das kann bei beiden Partnern sein, nehmen wir Bruder und Schwestern, dann besteht das zwischen beiden. Oder es kann bei einem vorhanden sein. Nehmen wir einen Priester, der ist geweiht, unterliegt dem Zölibatsgesetz. Die Frau wäre es nicht, aber bei ihm liegt es vor. Also es kann einseitig sein, kann zweiseitig sein und dergleichen mehr. Und Sie wissen ja, manchmal wird er auch vom Zölibatsgesetz befreit. Bei manchen Priestern ist das schon passiert. Daneben gibt es aber auch noch Eheverbote. Zum Beispiel, der Unterschied zwischen einem Ehehindernis und einem Verbot ist, das Ehehindernis macht die Ehe ungültig. Wenn das festgestellt wird, hinterher ist die Ehe ungültig. Ein Eheverbot heißt nur, zunächst darf keine Trauung stattfinden, wenn nicht die Erlaubnis eingeholt wird. Zum Beispiel, zwei leben so zusammen und dann besinnt sich er und sagt, ich habe noch eine schönere gefunden und die möchte ich jetzt heiraten. Die andere ab. Dann besteht ein Eheverbot und zwar so lange, bis die soziale Fürsorge für die Partnerin oder kann auch den Mann treffen, den Partner, und die Kinder, die aus dieser Verbindung entstanden sind, eine Lösung gefunden hat. Also das ist eine soziale Maßnahme, die im kanonischen Recht da vorhanden ist. damit nicht manche, es soll ja manche geben, die haben 2, 3 Frauen, wenn sie meine bessere finden, und sagen dann, ich bin ja nicht gültig verheiratet, ich kann ja kirchlich heiraten. Ein Karajan zum Beispiel, der hat in seinen alten Tagen gemerkt, jetzt hat die Frau fürs Leben gefunden, weil sie auch nicht mehr so lange währte, das Leben. Nun, das ist der erste Grundsatz, die Ehefähigkeit muss gegeben sein. Und dann muss der Ehewille vorhanden sein. Der muss ja erklärt werden, Sie waren ja sicher schon alle bei einer Trauung dabei, der muss erklärt werden, öffentlich, vor 2 Zeugen, übrigens etwas, was aus dem jüdischen Recht übernommen ist. Vielleicht haben Sie in der Heiligen Schrift schon gehört, was von 2 Zeugen gesagt ist, das gilt als wahr, das kommt aus dem jüdischen Recht. Und dann muss der Ehewille frei sein. Die Kirche legt großen Wert, dass die Ehe freigeschlossen wird. Wenn nachgewiesen werden kann, dass die Ehe erzwungen worden ist, ist diese Ehe vor der Kirche ungültig. Sie werden meinen, das gibt's nicht, das gibt's heute durchaus. Ich kann mich erinnern, da kam ein gestandenes Mannsbild, wie wir in Bayern sagen, und meinte, er sei gezwungen worden zur Ehe vom Vater. Ja, wie gesagt, holen Sie mal, bringen Sie mal den Vater mit. Und das hat er getan. Und als sie kamen, saß der Vater da wie ein Patriarch und der Sohn wurde immer kleiner. Und dann habe ich schon gesehen, vom Physischen her, dass der gute Mann wirklich gezwungen worden ist. Er hatte halt ein Mädchen kennengelernt und beim ersten Mal ist passiert. Und als er das dem Vater gebeichtet hat, er gesagt, hast du das gekonnt, dann wird auch geheiratet. Etwas anderes kommt nicht in die Tüte. Und die Kirche geht da so weit in der Freiheit des Willens, dass ein dauerndes Bohren, wie das manchmal früher hauptsächlich auch vorgekommen ist, wenn ein Mädchen schwanger geworden ist und kam heim und dergleichen, du musst heiraten und das geht so, die Schande und dergleichen mehr, bis die eingewilligt hat, das nennt man den sogenannten Ehrfurchtszwang, dann sagt die Kirche auch, die Ehe ist nicht gültig. Die Frau, oder im Mannenfall war es der Mann, ist nicht frei. Also hier legt die Kirche großen Wert auf die Freiheit im kanonischen Eherecht. Wie das Recht auch immer ein Hort der Freiheit ist, das soll man nicht vergessen. Gut, und dann muss der Ehewille auch das beinhalten, was die Ehe ausmacht. Also bei der Hochzeit, wissen Sie, hat er gefragt, willst du den Mann lieben und ehren und so weiter, bis der Tod euch scheidet? Da gibt es manche, die sagen, oh, bei der Hochzeit vom Tod etwas hören. Das wollen wir nicht. Wir sagen, solange es gut geht. Damit wäre ein wesentliches Element ausgeschlossen. Und da sagt die Kirche, das ist kein gültiger Ehewille. Oder wenn nachgewiesen werden kann, dass jemand schon zur Zeit der Hochzeit andere Beziehungen gepflegt hat, Ausschluss der Einheit oder Ausschluss des Gartenwohls. Also wenn das nicht wenigstens einschlussweise bewahrt wird, es muss nicht alles jetzt schriftlich erklärt werden und explizit, wenn das nachgewiesen werden kann, wäre der Ehewille nicht hinreichend. Und das, oder wie es öfter vorkommt, dass die Leute sagen, na ja, wir heiraten mal, dann kommen die anderen, was, wie willst du heiraten? Das geht doch nie gut. Wir probieren es jetzt einmal, dann wird es schon wie werden. Das ist eklatant ein Ausschluss der Unauflöslichkeit. Wenn jemand sagt, jetzt probieren wir es halt mal, dann wäre die Ehe auch ungültig. Sie sehen, ich zähle Ihnen schon eine ganze Reihe von Nichtigkeitsgründen auf, die es gibt. Und damit jemand etwas wollen kann, muss er auch wissen, was er will. Zum Beispiel, wenn jemand gar nicht weiß, was die Ehe ist. Das ist das Problem bei manchen Muslimen, die die Vorstellung haben, 3 Frauen zu haben, sagt der Prophet. und der will das so, dann wäre das nicht hinreichend, weil das die Einheit der Ehe auflösen würde. Eine falsche Auffassung von der Ehe besteht. Oder zum Beispiel muss jemand in der Jurist sagt, geschäftsfähig sein. Wenn es geht wie in der Operette, bringt mich zum Altar und ist besoffen von Polterabend oder gleich mehr und ist nicht ganz hell. Oder wenn sich herausstellt, das gibt es ja heute kaum mehr, aber früher, dass die unter dem Schleier eine ganz andere Frau steckte als die, die er heiraten wollte, wäre der Gegenstand des Vertrages, ja, so sagt der Jurist, das müssen Sie mir nachsehen, es klingt nicht alles nach Liebe, aber der Jurist redet halt so, dann wäre das etwas anders. Und wenn also jemand einen Irrtum begeht, oder wenn zum Beispiel jemand eine Bedingung stellt, eine echte Bedingung, und sagt, ich heirate dich nur, wenn du 3 Kinder willst. Anders kommt mir das nicht in Frage. Und der sagt, ja. Aber zu anderen sagt er, die kann mir gestohlen bleiben, ich will doch keine 3 Kinder. Aber für die Frau ist das wesentlich, das gibt es. Natürlich, ob es soweit wird, ist eine andere Frage, aber zunächst einmal kann es eine Bedingung sein. Und da sagt die Kirche, die Gültigkeit der Ehe kann nicht in der Schwebe bleiben, deswegen ist eine Bedingung, die sich auf die Zukunft bezieht, Ehe verunglückend. Genauso das staatliche Recht im Übrigen auch. Man kann also nicht unter einer Bedingung die Ehe eingehen, dass die erst später irgendwie mal gültig wird. Soweit zum Ehewillen, das ist die eine Basis, die zweite Basis. Und die dritte Basis ist nun die Eheschließungsform. Ich habe ja schon am Beispiel der Geschichte erzählt, wie sich das Ganze entwickelt hat. Seit dem Konzil von Trient gilt also für alle Katholiken, ob sie untereinander heiraten oder einen anderen Partner heiraten, dass sie die kanonische Eheschließungsform einhalten müssen. Und die besteht darin, vor einem Trauungsbevollmächtigten und 2 Zeugen. Das Konzil von Trient hat verlangt, dass das der zuständige Pfarrer sein muss, der Parochus Proprius. Das kanonische Recht ist jetzt heute sehr weit und sagt, es muss ein Trauungsbevollmächtigter sein. Das kann ein Priester sein, kann ein Diakon sein und, wenn die Bischofskonferenz es beschließt, kann das sogar ein Laie sein, also ein Pastoralreferent oder Referentin. Bei uns in Deutschland haben die Bischöfe das noch nicht beschlossen, weil die Hochzeiten nicht so zahlreich sind, dass das nicht ein Priester oder ein Diakon machen könnte. Wohlgemerkt, in den Ostkirchen kann das nur ein Priester, kein Diakon. Und an diese Form sind also alle Katholiken gebunden. Das hat zu großen Unzuträglichkeiten geführt in früheren Zeiten und ich habe selber noch ältere Leute kennengelernt, die einen nicht-katholischen Christen geheiratet haben, der sich geweigert hat, einer katholischen Eheschließungsform zuzustimmen, in die Kirche zu gehen. Dann waren diese Armen gehalten, ohne katholische Trauung zu leben. Und das war in den Augen der Kirche eine ungültige Ehe. Und diesen Missstand wollte dann nach dem Konzil Papst Paul VI. Wehren und hat dann verfügt, dass in einem solchen Fall von der kanonischen Eheschließungsform befreit werden kann. Wenn eben der nicht-katholische Partner sich weigert, einer katholischen Eheschließungsform zuzustimmen und dabei zu sein. Diese Regelung, die war überfällig und das ist ja heute im kanonischen Recht dann verankert, dass bei Ehen, wo nicht Katholiken beteiligt sind, von der kanonischen Eheschließungsform befreit werden kann. Nur muss der katholische Partner bestimmte Versprechen abgeben. Das erste, dass er dem Glaubensabfall wehrt, dass er also in seiner Kirche beheimatet bleibt. Zweitens, dass er sich bemüht, nach Kräften alles zu tun, dass die Kinder aus der Ehe katholisch getauft und in der katholischen Lehre erzogen werden. Wenn das nicht gelingt, bedeutet das nicht, dass die Erlaubnis hinfällig wäre. Sie merken schon, das ist eine Abschwächung. Er muss sich bemühen, wenn es in seiner Umgebung eben nicht möglich ist, dann kann die Eheschließung, kann trotzdem die Erlaubnis gegeben werden. Und eine weitere wichtige Bedingung ist, der nicht-katholische Partner muss unterrichtet werden über das, was der katholische Partner versprochen hat. Das ist also nicht eine einseitige, er muss nicht zugestehen, wie das früher war, dass er der katholischen Taufe und Erziehung zustimmt, sondern er muss nur unterrichtet werden. Sie sehen schon, dass hier die Kirche einen Weg geöffnet hat, auch in Richtung Ökumene. Allerdings, und da ist das Problem, was manche als ökumenische Trauung bezeichnen. Die gibt es nicht. Es gibt eine katholische Trauung mit einem evangelischen Geistlichen, oder es gibt eine evangelische Trauung mit Beteiligung eines katholischen Geistlichen. Das nennt man ökumenisch, aber beide machen ja die Trauung nicht, sondern das ist nach der jeweils eigenen Agenda der Kirche. Das ist insofern wichtig, wenn zum Beispiel eben ein Katholik einen evangelischen Christen heiratet. Jetzt muss ich sagen, natürlich genauer Katholikin einen Christen heiratet, dass ich nicht gegen alle Prinzipien verstoße. Dann bedarf es eben der Befreiung von der Formpflicht, weil die Trauung dann vom evangelischen Geistlichen vollzogen wird. Während im umgekehrten Fall eine Befreiung von der Formpflicht nicht notwendig ist. Ähnlich ist es dann, wenn es sich um einen Ungetauften handelt. Dann müssen die gleichen Zusicherungen gegeben werden. Nun, als die Konzilsväter des Tridentinum diese Form festgelegt haben, dann haben sie schon gemerkt, dass das ja mal nicht immer möglich ist. Und damit haben sie, das römische Recht hat ihnen das die Möglichkeit gegeben, beschlossen, neben der ordentlichen Form eine sogenannte Noteheschließungsform zu etablieren. Das ist die zweite, eine außerordentliche Form. Und zwar dann, wenn Todesgefahr besteht, nehmen wir an, jemand liegt da auf dem Sterbebett, aber der will unbedingt noch verheiratet sein und es ist kein Priester da. Oder es hat ja versprengte Minderheiten in Russland gegeben, wo kein Priester hinkommt. Wenn der Notstand also mehr als einen Monat währt, dann kann diese Eheschließungsform angewendet werden, und zwar allein vor zwei Zeugen. Das ist die sogenannte Noteheschließungsform. Damit komme ich auch noch zu einem anderen Kapitel, und damit will ich eigentlich dann schon etwas abschließen, denn die Zeit ist auch schon fortgeschritten. Die staatliche Trauung. Die Kirche sagt, die Eheschließungsform ist verpflichtend für alle Katholiken. Zunächst, was der Staat tut, ist von mir unabhängig. Denn eine staatliche Eheschließung von Katholiken ist keine gültige Ehe. Der muss in der Kirche seine Ehe schließen. Außer es handelt sich eben um nicht-katholische Christen. Wenn also zwei Ungetaufte, nehmen wir in der DDR, zwei Ungetaufte die Ehe schließen von dem Standesamt, ist das auch für die Kirche eine gültige Ehe. Oder wenn zwei evangelische Christen nur aufs Standesamt gehen, ist das für die katholische Kirche eine gültige Ehe. weil die evangelische Kirche keine kirchliche Trauung verlangt. Fromme Protestanten gehen natürlich auch in die Kirche, aber nach protestantischem Verständnis ist das eine Einsegnung einer bereits bestehenden Ehe. Das ist ein Unterschied. Im katholischen Bereich ist die Trauung konstitutiv für das Zustandekommen einer gültigen Ehe. Bei den evangelischen Christen ist das Segen eine Zutat zu einer gültigen Ehe. Und das führt dann dazu, aber weil die zwei getauft sind, die evangelischen Christen, ist das nach katholischem Verständnis eine sakramentale Ehe. Und wenn diese Ehe scheitert, die beiden werden geschieden und will nun der eine evangelische Partner einen katholischen Partner heiraten, geht das nicht, weil es sich um eine sakramentale Ehe handelt. Selbst wenn die evangelischen Christen die Ehe nicht als Sakrament bezeichnen. Aber die katholische Kirche sagt, das ist ein Zeichen von zwei Getauften, das ist ein Sakrament, also ist das ein Sakrament und eine Wiederverheiratung wäre nicht möglich. Und damit tun sich auch Probleme auf, wenn eben evangelische Christen, die geschieden sind, einen katholischen Partner heiraten wollen. Das ist, ja, und nun in Deutschland, wissen Sie ja, besteht ja das System der Zwangszivilehe, das heißt, der Staat erkennt eine Ehe nur an, wenn sie vor dem Standesbeamten geschlossen worden ist, außer im Notfall. Und nur eine solche Ehe entfaltet dann auch die bürgerlichen Wirkungen. Und die Kirche sagt, das interessiert mich insofern nicht, was die Gültigkeit der Ehe betrifft, aber ich möchte schon auch, dass die kirchliche Ehe und die staatliche Ehe nicht auseinanderfallen. Und deswegen gibt es dann ein weiteres Eheverbot, das ein Verbot einer kirchlichen Trauung, wenn die Ehe vor dem staatlichen Recht nicht anerkannt werden könnte. Aber von diesem Verbot kann dann auch befreit werden. Der deutsche Staat hat ja stillschweigend, das haben die meisten Leute gar nicht gemerkt, dass den Paragraph 13 und 13a des Personenstandsgesetzes klammheimlich abgeschafft, in dem stand, dass eine kirchliche oder eine religiöse Trauung nur stattfinden darf nach vorhergehender staatlicher Trauung. Und 13a stand dann, wer so etwas tut, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Nun, die Ordnungswidrigkeit, die hat man vergessen, auch unter Strafe zu stellen. Das war vielleicht so ungefähr wie falsch parken. Aber man hat gesagt, das ist eigentlich, und ich habe das auch immer vertreten, eine Einschränkung der Religionsfreiheit. Warum darf ich keine Ehe in der Kirche schließen, ohne die staatliche Genehmigung? Ich muss ja auch nicht zum Bürgermeister gehen, wenn ich zur Kommunion gehen will. Das ist auch ein Sakrament. Und das hat man bereinigt, sodass heute eine kirchliche Trauung stattfinden kann, ohne vorhergehende zivile Trauung. Das war in Österreich schon lange, nach der Befreiung von der deutschen Herrschaft, haben die Österreicher, der Staatsgerichtshof, diesen Paragraphen sofort kassiert, als Einschränkung der Religionsfreiheit. Bei uns hat man es jetzt gemacht. Allerdings haben dann auch die deutschen Bischöfe gesagt, damit jemand das tun kann, also ohne staatliche Trauung zuvor, bedarf es einer kirchlichen Erlaubnis. Und es müssen besondere Gründe vorliegen. Zum Beispiel soziale Gründe müssen vorliegen. Sie wissen ja, es kann sein, dass durch die Eheschließung, die staatliche Eheschließung, die Rente radikal gemindert wird oder wie auch immer. Ich will jetzt nicht auf die Details eingehen. Und das wäre so ein Notfall, wo das sein kann. Allerdings, und Das ist jetzt nicht, dass sich dann jemand freischwimmt und sagt, oh, ich kann ja kirchlich heiraten. Es darf, die müssen dann auch versprechen, dass sie die sozialen Folgen, die Unterstützung des anderen Partners in Krankheit und in Alter übernehmen. Also es darf die kirchliche Trauung keine Befreiung sein von der sozialen Verantwortung gegenüber dem anderen Partner und den Kindern. Das ist also so ungefähr eine kurze Darstellung des kanonischen Eherechts, das da in der Geschichte gewachsen ist. Sie sehen, das ist sehr kompliziert. Und zwar deswegen auch, weil die Menschen kompliziert sind. Und man wollte alles Mögliche einfangen in die Rechtsordnung. Und das ist dann zu dem geworden, was heute das kanonische Eherecht ausmacht. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen haben, stehe ich zur Verfügung.